Wir fahren weiter. Wir haben nun uns eine Übersicht verschafft über diese 8 Stellen der Bibel zum Thema. Ich wiederhole zusammenfassend: im Alten Testament 3 Stellen. 1. Mose 2, die Ursprache für Adam, die Gott ihm eingegeben hat. 1. Mose 11, die Ursprachen der Welt, die Gott anlässlich der Sprachenverwirrung von Babel eingegeben hat. Jesaja 28 als prophetische Ankündigung des Sprachenwunders als Zeugnis für Israel. Dann im Neuen Testament Markus 16, die Ankündigung dieses Sprachenzeichens aus Jesaja, nun unmittelbar verheißen durch den Herrn Jesus Christus. Apostelgeschichte 2, das Sprachenwunder am Pfingsttag im Zusammenhang mit dem Kommen des Heiligen Geistes, die Erfüllung der Verheißung aus Jesaja 28 und Markus 16. Dann Apostelgeschichte 10, die Heiden nehmen das Evangelium an und werden offiziell in die Gemeinde Gottes eingeführt. Und das wird wieder durch das Sprachenwunder bestätigt. Apostelgeschichte 19, alttestamentlich Gläubige, Johannesjünger, werden Christen und unterstellen sich der apostolischen Autorität des Paulus. Auch da haben wir das Sprachenzeichen und auch die Handauflegung. Dann 1. Korinther 12 bis 14, Belehrung und Korrektur zum Thema. In der Fußnote 1 habe ich noch bemerkt, in gewissem Sinn gehören die Heilungen von Tauben und Stummen durch den Messias Jesus auch in die Nähe dieser Thematik. Denn diese Wunder waren ja schon angekündigt in Jesaja 35,4 als messianische Zeichen. Die Evangelien bezeugen eine Reihe von solchen Fällen, in denen Menschen nach der Heilung ohne Lernprozess plötzlich sprechen konnten. Man denke an Matthäus 9,32, ein Stummer, Matthäus 11,5, ein Tauber, der also auch nicht durch das Hören die Sprache hatte lernen können, plötzlich spricht er. Noch eindrücklicher, Matthäus 13, da haben wir einen Taubstummen, den der Herr heilt und der plötzlich spricht. Lukas 7, 22, da geht es um Taube, Lukas 11, Vers 14 wieder um einen Stummen. Diese Stellen unterscheiden sich allerdings graduell abgestuft von der vorliegenden Thematik. Und bei einem Stummer, der nicht taub war, konnte wenigstens doch die Sprache früher hören. Und deshalb habe ich sie nicht unter diese 8 klassischen Passagen über das Sprachenreden aufgenommen. Aber im weitesten Sinn finden wir auch dort wieder das Wunder des Sprachenredens. Ja, und noch als Bemerkung zu diesen Apostelgeschichte-Stellen. Es ist auch eindrücklich zu sehen, wie diese Stellen ganz speziell in Verbindung stehen mit dem Anfang des Christentums. Apostelgeschichte 2, das Kommen des Heiligen Geistes, der Beginn der Gemeinde überhaupt. Apostelgeschichte 10, der Anfang der Heiden, die in die Gemeinde aufgenommen werden. Und Apostelgeschichte 19, dieser Anfang, wo alttestamentliche Gläubige rüberkommen auf den Boden des Neuen Testaments. Also das fällt auf, diese starke Verbindung zur Anfangszeit des Christentums. Nun kommen wir auf Seite 2 unter den sprachlichen Hinweisen zu dem Punkt 6. In 1. Korinther 13, 1 wird über Sprachen der Engel gesprochen. Oft wird gesagt, dieses Lallen heute, ja gut, das können die Bosnier ja nicht verstehen auf der Straße. Und als ich in Kanada war und plötzlich hinter mir Leute hörte, die in Zungen redeten, verstand ich also nichts auf Schweizerdeutsch. Das wäre die Gelegenheit gewesen, für Kanadier mal Schweizerdeutsch zu sprechen. Aber nichts davon. Und so wird gesagt, ja, das sind eben Engelzungen. Das ist diese höhere Kommunikation, Engelsprachen. 1. Korinther 13, Vers 1. Wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber nicht Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Prophezeiung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber nicht Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeilen werde, und wenn ich meinen Leib hingebe, auf das ich verbrannt werde, aber nicht Liebe habe, so ist es mir nichts nütze. Nun, es ist wichtig, der Zusammenhang ist nicht, dass Paulus sagt, ich tue das, und nun ist das so und so, sondern er sagt, wenn ich das tue, aber ob er das tut, das steht jetzt nicht zur Debatte. Aber er sagt, wenn ich das tue, aber nicht Liebe habe, dann ist das eben auf jeden Fall nichts. Paulus wurde nie verbrannt. Aber er sagt, wenn ich das tun würde, mich hingeben ins Martyrium, ich würde von den Römern verbrannt werden, aber ich habe keine Liebe zum Herrn, dann ist das eben nichts nütze. Also er sagt hier nicht, ich rede in Sprachen der Engel, sondern es ist wird mal offen gelassen. Jedenfalls haben wir hier aber diesen interessanten Ausdruck Sprache der Engel. Nun möchten wir gerne etwas erfahren über die Natur der Sprachen, wie Engel reden. Ja, wir erfahren doch einiges in der Bibel. Wir sehen zum Beispiel in Jesaja 6 eine Vision. Jesaja sieht Engel um den Thron Gottes her, wie sie Gott anbeten. Und sie sagen, Kadosh, 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 Adonai Zvaot. Heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die Engel sprechen zu Gott, aber der Prophet versteht, was sie sagen. Nun die Frage, sprechen Engel effektiv eine andere Sprache als Menschen? Das ist auch schwierig zu beantworten, ja? Ja, denn der Satz kann auch bedeuten, wenn ich mit den Sprachen, die die Menschen und die Engel reden, spreche, aber nicht Liebe habe. Denn wir sehen in der Bibel immer wieder, wie Engel sprechen. Da kommt Gabriel zu Daniel, Daniel 9. Und er spricht perfektes Hebräisch mit ihm. Und da kommt ein Engel zu dem römischen Hauptmann Cornelius, Apostelgeschichte 10. Ja, Cornelius hat ihn verstanden. Er wird Latein oder Griechisch mit ihm gesprochen haben. Also wo wir in der Bibel lesen, sehen wir, wie Engel kommunizieren mit den Menschen in ihren Sprachen. Und wir sehen sogar Stellen, wo Engel einfach an Gott gerichtet sprechen und die menschlichen Zuhörer verstehen, was sie sagen. So auch in Offenbarung 5, wo Johannes Millionen, aber Millionen von Engeln sieht, wie sie Gott anbeten, und er kann uns erzählen, was sie beten. Das hängt natürlich auch ein bisschen zusammen mit der Frage, was war eigentlich die Sprache Adams? Nirgends wird das in der Bibel so ausdrücklich gesagt. Aber wir können etwas schlussfolgern. Zum Beispiel sind alle Namen der vorsintflutlichen Patriarchen, die müssen wir vom Hebräischen her erklären. Adam, Shet, Enosh und so weiter bis Methuselah, Noach. Verstehen wir Noach? Trostruhe auf Hebräisch. Adam, das heißt Erdling. Shet, Ersatz. Ja gut, könnte jemand sagen. Mose hat vielleicht diese Urnamen aus der Ursprache übersetzt auf Hebräisch. Ja, gut. Aber wenn ich weiterlesen, 1. Mose, da kommt der Kampf der Könige, 1. Mose 14, da kommt Tidal und Kedolaomer. Ja, Tidal ist ein hethitischer Name. Ist hethitisch. Kedolaomer ist elamitisch. Mose übersetzt diese Namen nicht, er lässt sie so im Bibeltext. Später in Ägypten, Potiphar, Asnat, die Frau von Josef, das sind altägyptische Namen. Mose übersetzt sie nicht. Und auch später in den Bibelbüchern, wenn die assyrischen Könige auftauchen, wie Sanherib und Sanballat Salmaneser und so weiter, die Namen werden nicht übersetzt, sie sind assyrisch. Und später die Perser, Atak, Sasta und Ahasveros, das sind persische Namen, die werden nicht übersetzt. Nun, das ist ein starkes Argument, dass die Namen original sind und dass die Patriarchen vor der Flut offensichtlich ab Adam ein Urhebräisch gesprochen haben. Und der Name Babel lässt sich nämlich vom Hebräischen her erklären, als Verwirrung. Und nicht vom Sumerischen oder Babylonischen her und so weiter. Bereits für die Sumerer war der Name Babel ein Fremdwort. Ja? In altsumerischen Texten ist Babel kein sumerisches Wort, sondern für sie bereits ein nicht mehr verständliches Wort. Gut, also darum kann man sehr gut argumentieren, dass das Hebräisch die Ursprache war, Gott hat so mit Adam gesprochen, und es kann darum auch gut sein, dass die Engel diese Sprache reden und wenn sie mit den Menschen sprechen müssen, auch die anderen Sprachen sprechen. Also wenn ich in den Sprachen der Engel und der Menschen rede, aber nicht Liebe habe, so bin ich nichts. Von daher kann man sicher nicht ableiten, dass Lallen eine höhere Engelskommunikation wäre. So geht das natürlich nicht. Es kommt ja dazu, dass dieses Lallen heute so auffällig ein Lallen ist mit fehlender Prosodie. Ich erkläre dieses Wort auf Seite 2 in Fußnote 2. Die Prosodie beinhaltet den rhythmischen und metrischen Aspekt der Sprache im Zusammenhang mit Ton, Intonation, Akzent und Länge. In der Prosodik, einem Teilgebiet der Phonologie, beschäftigt man sich mit diesem Gebiet. Die gesprochene Sprache zeichnet sich klanglich unter anderem durch Rhythmus, Betonung sowie durch Heben und Senken der Stimme aus. Dadurch werden unter anderem sinngebende Einheiten strukturiert. In der Schrift wird solches zum Teil durch Satzzeichen, Kommas, Punkte, Ausrufen, Fragezeichen sowie durch Absätze etc. ausgedrückt. Bei dem heutzutage von Tausenden oder Millionen praktizierten Zungenreden fällt das Fehlen prosodischer Elemente auf. Und so klingt das, ja? Wie ein Bandwurm! Aber schauen Sie, selbst wenn Sie eine Sprache hören, die Sie nicht kennen würden, merken Sie, das ist eine Sprache. Und die hat Intonation, die hat Akzent, die hat Strukturierung. Ashrei ha'ish, asher lo halach ba'atzat rasha'im, uvederech hata'im lo amad, uvemoshav letzim lo yashav, ki im betorat Adonai chefzu, vayhige betorato yomam velayla, vehaya shatul al palgei mayim. Das ist Psalm 1. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Und so weiter, der seine Freude hat am Gesetz, an der Torah des Herrn. Aber so tönt das Zungenreden normalerweise nicht. Aber jede Sprache ist eben so aufgebaut, weil sie eine innere Logik hat. Und so sind auch die Bibelsprachen aufgebaut. Ich meine, wenn man schon perfekte Gebetssprache anstrebt, dann könnte man ja die Psalmen umschreiben. Ich habe in dem angekündigten Buch über Sprachenreden, habe ich Psalm 1 umgeschrieben. Könnte jeder Psalm 1 auf Hebräisch beten? Und ein bisschen mit modernem hebräischem Akzent, eben wie ich das jetzt gezeigt habe. Ja, und was nützt das? Das ist mal interessant zu hören, wie Hebräisch tönt, ja? Und wie der Rhythmus geht und so weiter. Aber erbaut worden ist niemand, nur ich. Ja, als die Übersetzung kam, da hat man sofort reagiert, die Freude, nicht? Psalm 1, glückselig der Mann. Ja, und so ist das eben, eine Sprache wird erkannt an ganz bestimmten Zeichen. Und das ist gerade so anders als bei diesem Lallen, das dann sogar noch eine höhere Kommunikation sein will als das, was wir kennen mit den von Gott geschenkten menschlichen Sprachen. Also, soll man wirklich glauben, dass Engel, die in der Bibel verschiedenste menschliche Fremdsprachen, das heißt wunderbare, komplex aufgebaute Codesysteme beherrschen, unter sich keine höhere Kommunikation besitzen als nur gerade ein Lallen? wie das Millionen von Zungenrednern heute praktizieren. Ganz abgesehen davon widerspricht es dem gesunden und von Gott geschenkten Denken, Lallen, unartikulierte Laute. Ich habe mal jemanden gehört, der wollte jemanden im Rollstuhl heilen und da hat er in Zungen geredet. Sie sehen, ich kann auch Zungen reden. So hat es getönt. Das ist doch nicht eine höhere Kommunikation. In einem Tempo. Aber das hat nun mehr mit Dadaismus zu tun als mit Sprache. Also, das ist noch nicht eben Engelsprache. Eine solche Meinung mit den höheren Sprachen beinhaltet letztlich, ohne dass man das beabsichtigt, ja, das muss man immer betonen, letztlich eine Verachtung der von Gott dem Menschen geschenkten Sprachen. Man sagt, ich kann so, wie ich spreche, kann ich mit Gott nicht würdig reden und ihn anbeten. Das stimmt einfach nicht. Wir können mit unserer Sprache alles sagen und wenn uns die Wörter fehlen, dann machen wir neue Wörter. Das geht ja, das hat ja immer funktioniert. Und gut, das Wort Amen, das hat man in den meisten Sprachen, hat man das aus dem Hebräischen übernommen. Also wenn man ein Wort wissen will, das praktisch in allen Sprachen gebraucht wird, dann ist das das Wort Amen. So sage ich es, das hat man aus der Bibel übernommen. Ja, wir sollten die Indianer sagen am Schluss des Gebetes. Ganz einfach, sagt doch Amen, so wie wir das auch immer gemacht haben. Und wo habt ihr das her? Ja, haben wir auch aus der Bibel. Ja, woher haben? Ja, das ist die Bibelsprache. Amen, so. Ja, dann, wenn uns ein Wort fehlt, dann holen wir es aus einer anderen Sprache oder machen gleich ein neues Wort. Also das ist nicht das Problem. Und nun noch eine wichtige Sache in Matthäus 12 sagt der Herr Jesus ein ganz wichtiges Prinzip in Verbindung mit dem Reden allgemein. Matthäus 12, Vers 36. Ich sage euch aber, dass von jedem unnützen Wort, das irgend die Menschen reden werden, sie von demselben Rechenschaft geben werden am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Also prinzipiell erwartet Gott, dass wir Rechenschaft ablegen über unsere Wörter. Das sagen wir unseren Kindern immer wieder. Das ist echt aktuell. Und man kann also nicht einfach so leichtfertig mit der Sprache umgehen. Wir sind verantwortlich, wie wir sprechen. Nun, können wir glauben, dass der Geist Gottes uns Erlösten Wörter eingibt, von denen wir keine Ahnung haben, was sie bedeuten. Wo der Verstand abgekoppelt ist, sodass letztlich unsere Verantwortung für das, was über unsere Lippen kommt, gar nicht mehr gegeben ist. Da geben wir uns ja in einen Bereich, wo wir die Kontrolle loslassen. Aber der Geist Gottes ist nach 2 Timotheus 1, Vers 7 nicht ein Geist der Furcht, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit oder der Selbstbeherrschung. Der Heilige Geist führt uns gerade dazu, dass wir uns kontrollieren lernen. Auch unsere Sprache. Er macht nicht, dass wir unkontrolliert Lautäußerungen von uns geben. Aber wir kennen das aus dem Heidentum. In den Stammesreligionen praktiziert man das Lallen, das Zungenreden als Lallen. Der Schaman, der Zauberer, lallt und kommt dann in die Ekstase und in Kontakt mit den Geistern. Oder umgekehrt, wenn er schon in der Ekstase ist, beginnt er so zu lallen. Das kennt man. Das kennt man auch von den Spiritisten. Man kennt das auch aus östlichen Religionen. Aber was man nicht kennt ist, dass die eine Fremdsprache sprechen und die verstehen, beherrschen, ohne sie gelernt zu haben. Das können die Zauberer nicht. Ja, denn dann müsste ja jemand sie befähigen, ihnen etwas eingeben, ohne dass er ihre Persönlichkeit auf die Seite tut. Aber der Okkultismus ist gerade gekennzeichnet durch Medialität. Das heißt, ein Mensch wird zum Mittel, zum Medium, in dem sein kontrollierender Verstand geschwächt, bis sogar beseitigt wird. Und dann kann der fremde Geist sprechen und wirken. So wirkt der Teufel. Er muss unsere Persönlichkeit schwächen oder sogar beseitigen, um zu wirken. Und der Heilige Geist stärkt ja unsere Selbstkontrolle. Und darum tut er nie unsere Kontrolle weg, sondern hilft uns, uns selber zu kontrollieren. Und darum kann nur Gott offensichtlich Sprachen eingeben, die der Mensch beherrscht, ohne sie zu gelernt zu haben. Das ist ein Wunder Gottes. Lallen kann ich auch. Aber was beeindruckend wäre, wäre da, wenn man das tun kann, was die in der Bibel konnten. Was Adam konnte, was die in Babel konnten. Aber das wird, wer kann das schon? Die Millionen müssen sagen, nein, das können wir nicht. Ihr könnt also nur das, was die Schamanen auch können. Und das, was die in der Bibel konnten, das können die Schamanen aber nicht. Das ist natürlich eine ganz entscheidend wichtige Sache. Und da kommen wir zum nächsten Punkt auf Seite 3. Kein ekstatischer Zustand, kein eingeschränktes Bewusstsein. Der Apostel Paulus sagt in 2 Timotheus 4, Vers 5 zu Timotheus: Du aber sei nüchtern in allem. Das griechische Wort nepho, nüchtern sein, bedeutet nach dem griechischen Standardwörterbuch zum Neuen Testament von Walter Bauer, frei sein von jeder geistigen und seelischen Trunkenheit, von Leidenschaft, Überstürzung, Verwirrnis, Exaltiertheit. Und das ist ein Befehl. Nicht, es ist gut, wenn du nüchtern bist. Du aber sei nüchtern in allem. Ein Befehl, ein göttliches Gebot. Es gibt Christen, die sagen, im Alten Testament hatte man Gebote, wir haben keine Gebote mehr, wir haben Freiheit. Das stimmt gar nicht. Der Herr hat uns Gebote gegeben im Neuen Testament, die an Christen gerichtet sind. Und das sind noch ziemlich viele. Zum Beispiel habe ich mir im 1. Timotheusbrief alle Befehlsformen angestrichen in meiner Bibel. Und dann habe ich etwa 30 Befehle gefunden. 30 Gebote für Christen. Und dann im 2. Timotheusbrief habe ich das auch gemacht. Dann gab es schon 60 Befehle. Und dann habe ich noch den Titusbrief dazu genommen. Auch ein kurzer Brief. Gab es nochmals 30. Allein mit den 3 kleinen Briefen kommt man auf 90 christliche Gebote des Neuen Testaments. Also wenn jemand nicht mehr weiß, was er tun soll. Also wir kommen dann mal schnell auf mehr als 613 Gebote, wie sie im Judentum systematisiert worden sind für die Tora. Ja, könnte man so eine Systematisierung machen mit neutestamentlichen Geboten. Und eines davon ist, du aber sei nüchtern in allem. Das heißt, wenn wir das nicht einhalten, frei sein von jeder geistigen und seelischen Trunkenheit, von Leidenschaft, Überstürzung, Verwirrnis, Exaltiertheit, dann brechen wir ein Gebot der Bibel. Das ist schon ernst, wenn man denkt, wie heute im 20. und jetzt beginnenden 21. Jahrhundert wird dieses Gebot ganz speziell gebrochen. Am laufenden Band. Und so sehen wir, Nüchternheit ist so wichtig. Allerdings wollen wir beachten, dass Psalm 100, Vers 1 sagt, dass wir uns freuen sollen, dass wir jubeln sollen im Herrn. Also, große Freude ist absolut biblisch und richtig, aber nicht eine produzierte Freude. Ja? Es gibt einige ganz einfache Techniken, wie man die Leute zu Glücksgefühlen bringt, innerhalb von Minuten bis einer Viertelstunde. Ich habe das erlebt in Togo. Die Afrikaner können mit Klatschen, können die natürlich rhythmisch ganz anders umgehen als wir. Wenn die klatschen, das ist also, wenn die unsere ganze Elektronik einsetzen. Aber in einer Viertelstunde hatte der Leiter die ganze Masse in Ekstase gebracht und die reden alle in Zungen. Unglaublich. Aber die Technik ist ganz, ganz klar gegeben, wie man das tun kann. Aber es ist nicht biblisch. Große Freude ist immer eine Freude, wo wir uns selber beherrschen und ganz klar bei Sinnen sind. Das Neue Testament ruft 11-mal zur Nüchternheit auf. Ich habe hier alle Stellen auf dem Blatt aufgeführt. 1. Korinther 15, 34, 1. Thessalonicher 5, 6, 8 und so weiter. Ich weiß, es gibt ja manchmal Leute, die sagen, das steht ja nur einmal in der Bibel, dann ist es nicht so wichtig. Ja, aber da steht es jetzt 11-mal. Und der Jesus ruft auf in den Evangelien und dann auch in vielen anderen Stellen im Neuen Testament wird dazu aufgerufen. Da findet man 14-mal im Neuen Testament den Aufruf, wachet. Also Gott will keine Passivität des Geistes, sondern Aktivität, widersteht dem Teufel. Denn wir sollen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Nur das Gegenteil finden wir in den östlichen Religionen. Dort strebt man an, dass der Verstand langsam passiv gemacht wird. Mit Yoga-Übungen wird das erreicht über Jahre hinweg. Das sind Übungen, die sind nicht, das ist keine Gymnastik. Das ist auch ganz wichtig, dass man alles sehr, sehr langsam macht. Und die Übungen sind so strukturiert, dass dadurch eine Passivität des Geistes entsteht. Und schließlich kriegt man Visionen. Und man kann das eben auch machen mit Meditation, mit Mantras, dass man Wörter ständig wiederholt. Ja? Immer das gleiche Wort. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Das wirkt natürlich wie das Tamtam, das im Busch stundenlang geschlagen wird, damit der Schamane in Ekstase kommt. Auch das entthront die Persönlichkeit und das bewusste Denken. Traumreisen, Trance, autogenes Training, Rockmusik mit dem dauernden, hämmernden Schlag, Drogen, wirken alle in die gleiche Richtung. Und man wusste das schon von Alters her und hat das bewusst benutzt, damit andere fremde Geister Macht übernehmen können. Dann wird man aber zum Medium. Und Gott will keine Medien machen aus uns. Und das sehen wir auch so schön in der Bibel. Die biblischen Schreiber haben 100% Gottes Wort aufgeschrieben. Paulus sagt in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott gehaucht, von Gott inspiriert. Ja, aber trotzdem kann man merken, dass Johannes anders schreibt als Paulus. Mit kurzen Sätzen. Er hat ein anderes Vokabular als Paulus. Hosea hat einen ganz unruhigen Stil. Wieder ganz anders, als wenn der König Salomo seine Weisheit verkündigt in den Sprüchen. Und so weiter. Ja, der Heilige Geist hat diese Menschen geformt im ganzen Leben. Und als er sie inspiriert hat, sind sie nicht zu Medien geworden. Ihre Persönlichkeit blieb 100% erhalten und trotzdem schrieben sie 100% Gottes Wort auf. Das ist göttliche Inspiration. Nicht mal in der höchsten Form der Inspiration wird der Mensch ausgeschaltet. Und das ist doch schon sehr beachtlich. Aber ein weiterer Punkt auf unserem Blatt. Manche Charismatiker bringen die in Römer 8, 26 bis 27 erwähnten unaussprechlichen Seufzer des Heiligen Geistes mit dem Lallen des Zungenredens in Verbindung. Ich lese diese Stelle. Desgleichen aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Diese Stelle hat nichts mit Sprachenreden zu tun. Das Adjektiv unaussprechlich bringt ja gerade zum Ausdruck, dass es sich hier um eine stumme und wortlose Kommunikation handelt. Etwas, wo nicht ausgesprochen wird. Allaletos. Das heißt also, es geht hier um Kommunikation ohne Sprache. Also auch ohne Sprachenrede. Sprachenrede ist gerade nicht wortlos, sondern Kommunikation mit hörbaren Wörtern. Oder auch nicht hörbaren Wörtern. Ja, die gibt's auch, aber es sind Wörter. Und hier heißt es allaletos, also ohne, dass gesprochen wird dabei. Sie sind stumm, sie sind gar nicht hörbar. Und so spricht Römer 8 um das Wirken des Heiligen Geistes, das jedem Erlösten zukommt, wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen. Der Heilige Geist vertritt uns. Und das ist nicht davon abhängig, ob wir Sprachenreden haben oder nicht. Das tut er für alle Kinder Gottes. Aber das Sprachenreden, werden wir gleich noch sehen, ist eine Gabe, die nie für alle Kinder Gottes vorgesehen war. Darauf kommen wir noch. Nun, aber noch etwas ganz Wichtiges in Verbindung mit 1. Korinther 14. Diese Erbauung durch Sprachenreden. Es gab also das Problem in Korinth, wenn keine Fremdsprachigen da waren. Wenn die Fremdsprachigen nicht verstanden wurden, wenn die Fremdsprachen eben nicht verstanden wurden, so gab es keine Erbauung. Und daher wird in diesem Fall Auslegung absolut notwendig. Zum Beispiel 1. Korinther 14, Vers 5, da haben wir dieses Wort auslegen, diermenoio, das bedeutet übersetzen, auslegen, deuten, erklären. Und dort habe ich schon darauf hingewiesen, nicht das Sprachphänomen an sich, sondern allein die dadurch übertragene Botschaft war erbauend. Aber nun haben wir noch ein ganz wichtiges Problem, das wir anschauen müssen. Und zwar dann, da wo in 1. Korinther 14, schlagen wir auf Seite 6, gesprochen wird über den Verstand, der fruchtleer sei. Ich lese mal nur 1. Korinther 14, 14. In den meisten Übersetzungen steht es etwa so, denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Und dann kann man natürlich aus dieser Stelle so ableiten, ja seht ihr, beim Sprachenreden ist der Verstand abgekoppelt, oder? Ja, aber wenn wir dann noch weiter lesen in der Stelle, dann heißt es, ich schlage auf, in der alten Elberfelder, Vers 14 lese ich davor, denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Was ist es nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Sonst, wenn du mit dem Geist preisen wirst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst? Denn du danksagst wohl gut, aber der andere wird nicht erbaut. Ich danke Gott, ich rede mehr in einer Sprache als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte reden mit meinem Verstand, auf das ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in einer Sprache. Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige. Am Verstand aber seid Erwachsene. Nun haben wir hier eine ganz interessante Gegenüberstellung zwischen Verstand und Geist. Ja? Ich will beten mit dem Geist, ich will auch beten mit dem Verstand. Nun Frage, was ist der Verstand? Was ist der Geist des Menschen? Der Geist des Menschen hat nach Psalm 77, Vers 7 die Eigenschaft, dass er denken und erkennen kann. Also der Geist des Menschen hat gerade die verstandesmäßigen Kräfte. Ja? In Römer 8, Vers 16, wie gesagt, der Geist Gottes bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ja, es ist aber ein Problem, wenn hier Geist und Verstand einen Gegensatz darstellen. Da muss man sich fragen, ist die Übersetzung Verstand hier gerechtfertigt? Was bedeutet dieses Wort Nous? Gut, die Hauptbedeutung von Nous ist Verstand. Aber das Wort hat noch viele andere Bedeutungen. Zum Beispiel hat es auch den Sinn Bedeutung von Wörtern. Also der Nous eines Textes, das ist seine Aussage. Der Sinn dessen, was der Text sagt, das ist auch Nous. Und da müsste man natürlich dann Nous nicht mit Verstand übersetzen, sondern eben mit Bedeutung, mit Aussage. Ja, und jetzt übersetze ich mal so, dann schauen wir mal, was da rauskommt. Ich lese ab Vers 11 in meinem Text auf Seite 6. Wenn ich nun die Bedeutung der Stimme nicht weiß, so werde ich dem Redenden ein Barbar sein und der Redende für mich ein Barbar. Also auch ihr, da ihr um geistliche Wirkungen eifert, so sucht, dass ihr überströmend seid zur Erbauung der Gemeinde. Darum, wer in einer Sprache redet, bete immer wieder, damit er es immer wieder übersetze. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist. Aber mein Redesinn oder meine Aussage ist fruchtleer. Also das Fruchtleer bezieht sich nicht auf den Redenden. Darum habe ich in Klammer ergänzt, ist fruchtleer für die Zuhörer. Was ist es nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Redesinn. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Redesinn. Sonst, wenn du mit dem Geist preisen wirst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu einer Danksagung? Da er ja nicht weiß, was du sagst. Denn du danksagst wohl gut, aber der andere wird nicht erbaut. Ich danke meinem Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Wörter reden mit meinem Redesinn oder mit meiner Aussage, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Wörter in einer Sprache. Da macht das Sinn, oder? Hoffe ich. Nun kommt auf Vers 20. Brüder, werdet nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige. Am Verstand aber werdet Erwachsene. Ja, aber jetzt kommt doch wirklich der Verstand hier, oder? Nun ist es plötzlich nicht mehr Nous. Hier benutzt Paulus Phrän. Ein Wort, das im Neuen Testament nur hier vorkommt. Nirgends sonst. Also offensichtlich hat Paulus hier das Wort Phrän genommen, um klarzumachen, weil er Nous schon benutzt in dem Sinn von Aussage, Redesinn. Und jetzt möchte er wirklich vom Verstand des menschlichen Geistes sprechen, braucht er ein neues Wort, das eindeutig war. Also er sagt, Brüder, werdet nicht Kinder am Verstand. Gerade in Verbindung mit dem Kapitel über Sprachenreden sagt er, also hängt nicht den Verstand an den Nagel. Als Christen sollen wir Erwachsene sein am Verstand. Und das Wort Erwachsen ist umso stärker, als es gleichzeitig im Griechischen bedeutet, Teloi, Vollkommene. Hier wird deutlich, Verstand und Glauben, das sind nicht Gegensätze. Der Verstand ist eine Gabe Gottes und wir müssen den Verstand unter die Autorität Gottes stellen. Wenn der Verstand selbstständig wird, dann wird er, wie Luther gesagt hat, eine Hure. Aber der Verstand als Gabe Gottes ist eine gute Sache, wenn er unter der Autorität Gottes steht. Also gerade im ganzen Zusammenhang sagt er, seid nicht Kinder am Verstand. Der Stand ist ganz wichtig. Und überlegt euch mal, wenn jemand in einer Fremdsprache spricht, die anderen verstehen nichts. Das bringt doch nichts. Ihr seid doch echt kindisch, wenn ihr denkt, das bringt was. Das ist Vergeudung. Überlegt euch doch mal, es geht darum, die anderen sollen einen Gewinn haben. Dann müsst ihr in einer verständlichen Sprache sprechen. Und wenn ihr schon in Sprachen, Fremdsprachen redet, dann müsst ihr es mindestens übersetzen. Und das konnte auch der Sprachenreder selbst tun. Braucht es nicht unbedingt ein anderer, der die Auslegung hatte. So lesen wir ja in 1. Korinther 14, habe ich bereits gelesen. Vers 13, darum, wer in einer Sprache redet, bete, es ist ein Durativ im Griechischen, darum habe ich in Klammer übersetzt, bete immer wieder, damit er es immer wieder übersetze. Der konnte also selbst übersetzen, und es geht hier nicht, dass er jetzt bittet, Herr, gib mir die Gabe des Übersetzens, sondern er betet jedes Mal, hilf mir, wenn ich übersetze. Ich könnte mir nicht vorstellen, eine Predigt zu halten, ohne dass ich vorher den Herrn um Hilfe bete. Ich könnte mich sagen, wieso beten? Ich weiß doch die Bibelstellen auswendig, die ich da brauche. Nein, natürlich nicht. Wir haben die Sache nicht in der Hand. Wir brauchen Gottes Hilfe für jeden Dienst. Und so heißt es hier, wenn jemand in der Sprache bete, so bete er immer wieder, betet, so bete er immer wieder, damit er es immer wieder übersetze. Also auch das ist wichtig. Und noch ein Punkt, 1. Korinther 14, 14. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist. Und das ist nun ganz wichtig. Das heißt hier nicht, so betet der Heilige Geist. Und es ist so, dass es moderne Übersetzungen gibt, die haben hier, so betet der Heilige Geist in mir. Und das ist natürlich eine schwerwiegende Fälschung. Nirgends in der Bibel, wenn Menschen sagen, mein Geist, ist das der Heilige Geist. Gott kann sagen, mein Geist soll nicht ewiglich rechten mit dem Menschen, da er Fleisch ist. Und seine Tage seien 120 Jahre, 1. Mose 6. Da spricht Gott aber von seinem Geist, dem Geist Gottes. Aber wenn Paulus sagt, so betet mein Geist, dann meint er seinen Geist, den er von Gott bekommen hat. Wir sind nach 1. Thessalonicher 5, 23 eine Einheit von Geist, Seele und Körper. Und wenn man in Sprachen betete, dann betete der Geist des Menschen. Das heißt gerade der Aspekt des Menschen, der eben bewusst denken, erkennen und verstehen kann. Gott hat dem Sprachenredner diese Sprache eingegeben. Er konnte sie so gut wie Adam am ersten Tag seines Lebens, so gut wie die Leute in Babel am Tag der Verwirrung. Ja, also, so betet mein Geist in einer Sprache, die Gott mir eingegeben hat, aber mein Redesinn ist fruchtleer. Nützt den anderen nichts. Und es geht dauernd darum, der andere kann nicht Amen sagen, der andere ist ein Barbar, der andere wird nicht erbaut, der andere wird nicht unterwiesen. Und dann sagt Paulus, bitte seid doch keine Kinder am Verstand, Fränen. Es muss doch etwas bringen, sonst bringt das Ganze nichts. Ja, also das ist die ganze Argumentationsweise durch 1. Korinther 14 hindurch. Paulus nimmt zwei Gaben heraus, Sprachenreden, Weissagung. Beide sind von Gott. Weissagung ist immer nützlich, Sprachenrede ist nur unter Umständen nützlich. Und Paulus sagt, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Vers 18. Ja, er hat ja auch viel mehr Gelegenheiten auf seinen Missionsreisen. Da war er zum Beispiel zusammen mit den Barbaren auf Melite. Apostelgeschichte 28, 1. Oder die lykaonisch sprechenden Heiden in Lystra. Apostelgeschichte 14. Die meinten, er sei Hermes. Ein Halbgott vom Himmel. Ja, bei diesen Heiden, bei diesen Barbaren war natürlich Sprachenreden eine nützliche Sache. Er als reisender Missionar hatte mehr Gelegenheit, diese Gabe zu nutzen, als die Korinther, die an Ort waren. Und so erklärt er dann, geh weiter, 1. Korinther 14, 21 auf Seite 7, ich habe den Abschnitt übersetzt, Sprachenrede ein Zeichen für das ungläubige Israel, aber nur, falls man die Sprache versteht. Es steht in dem Gesetz geschrieben. Jetzt kommt das Jesaja-Zitat. Ich will in anderen Sprachen und durch andere Lippen zu diesem Volk reden und auch also werden sie nicht auf mich hören. Dann erklärt Paulus, Vers 22, Sprachen sind ein Zeichen nicht für Glaubende, sondern für Ungläubige. Die Weissagung ist aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Und dann sagt er, jetzt schauen wir mal an, wie das ist in Korinth. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme, Vers 23, und alle in Sprachen redeten, und es kämen Unkundige oder Ungläubige herein, würden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid. Wenn aber alle weissagten und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger käme herein, so würde er von allen überführt, von allen beurteilt. Und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar werden, und so würde er auf sein Angesicht fallend Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Nun, mein Mann, das ist ein totaler Gegensatz. Vorher sagt Paulus, Sprachen sind für Ungläubige. Und jetzt sagt er, jetzt kommen Ungläubige zu euch in die Gemeinde und die sagen, ihr spinnt. Ja, das ist das Problem, wenn Ungläubige in Korinth kommen, die nicht fremdsprachig sind. Dann nützt eigentlich die Gabe, die für Ungläubige ist, in dem Fall gar nichts. Im Gegenteil. Aber Weissagung, obwohl das eine Gabe ist für Gläubige, die nützt dann auch für Ungläubige. Weil das kann auch Ungläubige überführen. Wenn jemand so predigt, dass er genau die Zustände des Herzens offenbar macht, ohne dass er von der Person weiß. Und die kommt, wer hat Ihnen das alles von mir erzählt? Bitte, wer sind Sie? Ja, so kann der Herr das führen in einer Gemeinde. Aber Paulus sagt, unter Umständen kann aber auch Sprachenreden für die Gläubigen nützlich sein. Aber dann muss es eben übersetzt werden. Nur, er sagt in den weiteren Versen, aber höchstens drei dürfen reden. Weil man muss ja immer denken, wenn jemand in einer Fremdsprache spricht in der Gemeinde, ist das tote Zeit. Also zu viel von der Fremdsprache her übersetzen, das bringt gar nichts. Das nimmt zu viel Zeit weg. Darum macht er eine oberste Limite. Höchstens drei. Gut, auch bei der Weissagung sagt er dann, Propheten, lasst zwei oder drei reden. Die übrigen lasst urteilen. Aber er sagt ja nicht höchstens drei, sondern zwei und drei, so als Hinweis. Da hat er mehr im Auge die Überforderung der Gemeinde. Wenn es zu viele und zu lange Beiträge gibt, ja, dann ist man am Schluss einfach erschlagen. Hoffe, dass es um 5 Uhr nicht der Fall sein wird. Aber wir machen das ja nicht jeden Tag, sondern wie im Studientag. Gut, und jetzt möchte ich noch zu dem Punkt kommen am Schluss über das Aufhören der Sprachen. Auf Seite 5 lese ich den Text vor, 1. Korinther 13, Vers 8, überschrieben mit von der Vorläufigkeit der Gnadengaben. Die Liebe vergeht nimmer. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden abklingen. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, dann wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt durch ein Fenster, undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Es ist klar, die Liebe Gottes bleibt für immer. Aber die Gaben, die Gott jetzt so der Gemeinde gegeben hat, auf Erden, die haben nicht Ewigkeitsbedeutung. Die sind nur für die Erde gegeben. Übrigens interessant, wenn das Engelssprachen wären, könnten wir es im Himmel wieder brauchen, oder? Aber die Bedeutung ist für die Erde. Diese Gaben sind dafür gegeben. Und nun heißt es, sie werden also, Weissagung wird weggetan werden, Erkenntnis wird weggetan werden, und es heißt auch, die Sprache wird ein Ende haben. Es heißt, Sprachen werden abklingen. Ich habe in der Fußnote erklärt, der Ausdruck weggetan werden. Fußnote 9, griechisch katargeo. Katargeo bedeutet wörtlich herabmachen, sodann vernichten, zerstören. In Hebräer 2, Vers 14 bedeutet dieses Wort, der Jesus hat den Teufel zunichte gemacht. Ein starkes Wort. Ja? Bei der Entrückung wird der Herr all die Gaben, die bis dann bleiben, die wird er wegtun in einem Nu, die brauchen wir nicht mehr Im Hebräisch geht das ganz anders. Aber in Verbindung mit den Sprachen sagt er, sie werden abklingen. Und da habe ich erklärt in der Fußnote 10, griechisch Pauo, aufhören, abklingen. Vergleiche das allmähliche Abklingen des Tumultes in Ephesus. Apostelgeschichte 20,1, da kommt das Wort Pauo vor. Die Leute haben getobt, stundenlang geschrien, groß ist die Artemis der Epheser. Die meisten wussten gar nicht, warum sie da waren. Interessant, ist sehr, sehr heidnisch. Man schreit mit und weiß gar nicht, warum. Und dann heißt es, als der Tumult aufgehört hatte. Das ist klar, so ein Volkstumult, der hört nicht von einem Schlag auf den anderen auf. Das klingt ab. Und dieses Wort wird hier gebraucht für die Sprachen, sie werden abklingen. Gut, jetzt geht es aber noch darum. Es gibt viele bibeltreue Ausleger, die sagen, Vers 10, wenn das Vollkommene gekommen sein wird, dann wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Das ist nicht die Entrückung, sondern das ist der Abschluss der biblischen Bücher, dem letzten Bibelbuch des Neuen Testaments. Dann ist Gottes Offenbarung an uns vollständig. Vorher war es nur stückweise und dann ist es vollständig da. Und das stimmt ja. Gott hat seine Erkenntnis in seinem Wort vollständig gegeben. Aber Paulus sagt nicht, er sagt das ganz auf den einzelnen Menschen bezogen. Er sagt das nicht wir. Er sagt, Vers 12 in der Mitte, jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Ja? Also es geht um die Erkenntnis als Einzelner, subjektiv. Jetzt ist es stückweise und das ist so geblieben, auch seit die Bibel vollständig ist. Es gibt keinen Gläubigen, der sagen kann, ich kann das Ganze überblicken. Wir können immer nur stückweise erkennen, Stück um Stück. Aber wenn wir einmal im Himmel sind, dann bekommen wir eine vollkommene Erkenntnis. Er sagt, jetzt ist es so wie durch ein Fenster. Die Fenster der Alten waren so halbdurchsichtige Gläser. Muss man mal anschauen, so römische alte Gläser. Dann versteht man diese Stelle gut. Also es ist nicht alles einfach ganz klar jetzt. Aber dann in der Herrlichkeit werden wir alles verstehen. Auch unser Leben und auch die offenen Fragen in unserem Leben wird alles klar werden. Wunderbar. Vielleicht nicht jetzt, aber dann. Wir werden Gott anbeten. Also, es geht subjektiv. Das Vollkommene ist dann, wenn der Einzelne dann vollkommen erkennen wird. Und dann werden diese stückweisen Gaben eben weggetan werden. Bei den Sprachen heißt, sie werden abklingen. Und es wird nicht gesagt, wann. Aber jetzt lese ich vor von Augustinus. Das ist ein Kirchenlehrer um 400 nach Christus. Und er schreibt in seinem Johannesbrief-Kommentar 6, 10 folgendes. Er zeigt, das Zeichen der Sprachenrede habe sich ereignet, doch danach sei es verschwunden. Zitat. Denn es war nötig, dass der Heilige Geist so mit allen Sprachen zeichenhaft bezeugt würde, weil Gottes Evangelium mit allen Sprachen dem ganzen Erdkreis zulaufen sollte. Jenes wurde zeichenhaft bezeugt und danach verging es. Also um 400 sagt er nicht, die Christen in aller Welt sprechen in Zungen. Nein, er sagt, die Sprachen waren da, das war ein Phänomen, das ist so aufgetreten. Das war das Zeugnis Gottes, dass jetzt das Evangelium zu allen Völkern gehen sollte. Und es sei aufgetreten und danach verschwunden. Noch ein paar weitere Zitate. Augustinus schrieb auch um 392 nach Christus im Blick auf Zeichen und Wunder. Warum geschehen heute solche Dinge nicht? Sie würden niemanden bewegen, wenn sie nicht wunderbar wären. Gott ist darum in Weisheit mit uns umgegangen, indem er sie ein für alle Mal gab, um die Welt zu überzeugen, damit sie sich mit in der Folge auf die Menge verlasse, die auf diese Weise überführt wurde. Oder Chrysostomus, der große Prediger des 4. Jahrhunderts, sagte im Blick auf die Wunder zur Zeit der ersten Christen: Behaupte nicht, Wunder geschahen damals nicht, weil sie heute nicht geschehen. In jenen Tagen waren sie nützlich, heute aber nicht. Von Wunderkräften ist nicht die geringste Spur geblieben. Isidor von Pelusium spekuliert im 4. Jahrhundert: Vielleicht würden heute auch Wunder geschehen, wenn das Leben der Lehrer dem der Apostel an Bedeutung entspräche. Und sogar im 7. Jahrhundert, als Aberglauben und Jagd nach Übernatürlichem längst einen großen Platz in der römischen Kirche eingenommen hatten, schrieb Isidor von Sevilla: Der Grund, warum die Kirche heute nicht die Wunder wirkt, wie zur Zeit der Apostel, ist der, dass die Wunder damals notwendig waren, die Welt von der Wahrheit des Christentums zu überzeugen. Jetzt steht ihr zu, nachdem sie überzeugt ist, durch gute Werke zu leuchten. Und gerade das ist das Problem unserer Zeit, dass wir als Christen einen überzeugenden Lebenswandel führen, sodass die Welt nicht sagen kann, die leben ja genau gleich wie wir. Oder sie sagen es vielleicht anders, aber schau mal, wie die angezogen sind. Ja, und das stellen sie fest, kann man im Tagesanzeiger nachlesen, wie die feststellen, schau mal, wie die rumlaufen. Und dann sagen sie, seien die Frommen. Also, da können wir doch etwas lernen von diesem Isidor. Also durch gute Werke zu leuchten. Wer heute als Gläubiger nach Wunderwerken, nach Wunderkräften strebt, trachtet nach eitler Ehre und menschlichem Beifall. Schreibt er so. Ja, was können wir nun abschließend zu all dem sagen? Nun, was geschieht heute, das passt genau zu dem, wie der Herr Jesus die Endzeit beschrieben hat und gewarnt hat in Matthäus 24. Aber es ist so schön, wenn Paulus in 2. Timotheus 3 über die Endzeit spricht, Seite 5, oben noch der oberste Titel, Schutz in den letzten Tagen, da sagt der Apostel Paulus, es werden Verführer kommen, und dann erklärt er, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, dich weise zu machen zur Seligkeit. Und dann erklärt er, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Also, der Paulus sagt zu Timotheus, du aber. Es gibt Verführung. Er sagt, aber dem Einzelnen ganz persönlich aufs Gewissen, das Gewissen erreichend, du aber. Halte dich an die Heilige Schrift. Dort haben wir alle Hilfsquellen, um bewahrt zu bleiben. Und wie sollen wir aber im Einzelnen helfen? Das wird auch in diesem 2. Timotheus, in diesem Endzeitbrief geschrieben. Und ich lese jetzt noch abschließend aus 2. Timotheus 2, 24. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern, haben wir das Wort nüchtern, nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels, die von ihm gefangen sind für seinen Willen. Also ganz wichtig, dieser liebevolle, sanftmütige Umgang im Bewusstsein, wenn ich etwas klar sehe, dann ist es sowieso nur Gnade Gottes. Und wie geduldig ist Gott mit jedem Gläubigen. Und so sollen wir auch gegeneinander so geduldig sein. Eben nicht streiten, milde sein, lehrfähig. Also die Dinge erklären können. Nicht einfach behaupten. Einfach das Blaue vom Himmel herab behaupten. Das ist so. Warum ist es so? Erkläre mir. Und wirklich Gläubige, die können eben, die anerkennen Gottes Autorität in der Heiligen Schrift. Und wenn wir ihnen anhand der Heiligen Schrift helfen, schau, da steht es. Du aber sei nüchtern in allem. Und so weiter. Dann kann man eben auch gewinnen. Lehrfähig, duldsam, der in Sanftmut zurechtweist. Das sind praktische Anweisungen im Umgang unter Christen. Ja, wir wollen zum Schluss noch beten.